Kostproben.
Biblische Geschichten zum Gustieren.
Mit Christine Hupker
und Hermann Miklas.
Vor Jahrtausenden schon, das sollten wir ja gar nicht glauben, haben die Leute an ihren Regierungen was auszusetzen gehabt, waren sie unzufrieden. Und da ging es natürlich nicht um den Präsidenten oder um einen Kanzler, sondern um den König. Aber diese Könige wurden auch kritisiert. Und die Kriterien für einen guten oder einen schlechten König, Regierungschef, wie auch immer, waren dieselben, wie wir heute auch an Regierungen anlegen. Fallen dir zwei oder drei Kriterien ein für einen guten Politiker?
Naja, ich könnte mir denken, dass er volkszugewandt sein sollte und dass er nicht unbedingt nur in die eigene Tasche wirtschaftet.
Korruption ist damals auch ein Thema gewesen.
Kann ich mir vorstellen.
Und was ist ein schlechter, definitiv schlechter König, Politiker in deinem...
Ja, einer, der sich tyrannisch aufführt und dabei ungerecht ist. Also Tyrann allein reicht schon, aber Ungerechtigkeit, wenn das noch dazukommt, ist es schlimm.
Genau, und alles das hat es immer wieder auch bei den Königen in Israel gegeben. Und die Leute hatten es satt bis oben hin und sehnten sich nach besseren Zeiten. Die andere Seite war aber, dass sie angefangen haben, sich damit abzufinden, naja, so ist die Politik halt, das hören wir ja heute auch. Und damit sie nicht resignierten, erzählt ihnen ein weiser Mann eine Geschichte. Dies soll dann Hoffnung machen darauf, dass es eines Tages wirklich besser und anders werden würde. Mhm. Und es war eine erfundene Geschichte, wie wir gleich merken werden. Und ich fange mal an und du wirst merken, wo das mit dem, dass sie erfunden ist, dann deutlich wird. Mhm. Vor langer Zeit lebte im vorderen Orient der König Balak. Und er hatte große Angst vor den Israeliten, weil er hat gedacht, die wollen sein Königreich zerstören. Ob die das wollten oder nicht, ist überhaupt nicht klar. Und darum engagiert er einen berühmten Mann, einen Seher, so heißt das. Der soll einen Fluch über die Israeliten sprechen. Und Balak war dann fest überzeugt, dass dieser Fluch ihn und sein Reich retten würde. Und er war auch bereit, sich die Sache etwas kosten zu lassen. Er schickt also Diener zu Bileam, der übrigens weit weg im Morgenland lebt, um ihm diesen Auftrag zu geben.
Was immer das heißt, Morgenland.
Morgenland ist die Gegend Euphrat-Tigris.
Aha, ja.
Bileam sagt, okay, aber ich muss erst Gott befragen, ob ich hier wirksam fluchen darf. Das ist auch sehr überraschend, dass einer da 1000 Kilometer weit weg diese Frage stellt. Die Antwort von Gott ist klar und lautet, kommt überhaupt nicht in Frage. Die Boten des Königs ziehen wieder heim. Was glaubt der König Bileam, der König Balak, warum Bileam nicht kommt? Was denkst du?
Ja, vielleicht, dass er verbandelt irgendwie ist mit den Israeliten. Das wäre möglich.
Eine Möglichkeit, aber vergiss nicht, dass der König dem eine ordentliche Gage angeboten hat.
Weiß ich nicht, was das noch
also sein könnte. Der glaubt, dass die Gage nicht gut genug ist, dass der verhandeln will, ein bisschen mehr herausholen. Die Boten kommen wieder mit einem besseren Angebot für die Gage. Bileam fragt Gott wieder und die Antwort lautet, was verstehst du nicht, wenn ich Nein sage? Aber geh nur, wirst du sehen, was passiert. Wieso hat Gott jetzt ihm sozusagen grünes Licht gegeben? Was glaubst du?
Um ihn scheitern zu sehen, kann ich mir nicht vorstellen eigentlich.
Na, wir werden sehen.
Jetzt bin ich gespannt.
Bileam setzt sich auf seine Eselin und zieht los. Und unterwegs verhält sich dieses Tier ganz merkwürdig. Einmal weicht sie vom Weg ab, obwohl die Straße frei ist. Ein andermal an einem Hohlweg geht sie so nah an der Wand, dass es dem Bileam den Fuß des Beins einzwickt. Und schließlich legt sie sich überhaupt auf den Boden und geht nicht weiter und ist auch durch Schläge nicht zu bewegen, sich zu rühren.
Erinnert mich ein bisschen an meinen Hund, der macht das auch manchmal.
Aha, naja, da müsstest du mal hinterfragen, was der für Gründe hat.
Okay.
Ja, also der Bileam tobt, tobst du auch mit deinem Hund?
Seltener, aber wenn es sehr häufig wird, dann auch.
Gut, also der Bileam tobt und schlägt die Eselin und die beginnt zu reden. Jetzt ist es klar, dass wir es mit einer erfundenen Geschichte zu tun haben. Und sie sagt, wieso schlägst du mich? Schau, ich musste ja ausweichen. Da steht doch ein Engel und seine Schwertspitze hat genau auf dein Herz gezielt. Wäre ich weitergegangen, wärst du jetzt tot. Und endlich, jetzt sieht Bileam den Engel auch. Und der Engel sagt zu ihm, wenn du bei dem König Balak bist, darfst du nur sagen, was Gott dir zu sagen erlaubt. Beim König Balak angekommen, macht Bileam ein riesen Tamtam um seinen Auftrag. Was der König nicht alles vorbereiten soll und herbeischaffen muss, bevor überhaupt irgendwas passiert. Dann geht Bileam ein bisschen auf die Seite und fragt Gott, was er denn nun sagen soll.
Zum König.
Über das Volk.
Volk, ja.
Und Gott sagt, ich habe das Volk gesegnet, du sollst es segnen. Also tut Bileam genau das. Der König Balak fällt fast in Ohnmacht. Er regt sich auf, will aber nicht aufgeben. Er sagt, versuche es von einer anderen Stelle. Vielleicht hat der Winkel nicht gestimmt. Und wieder verlangt Bileam einen riesigen Zirkus, Aufwand, Vorbereitungen. Und dann segnet er das Volk wieder. Nach Gottes Geheiß. Jetzt sagt Balak zu Bileam, wenn du das Volk nicht verfluchst, dann kriegst du auch deine Gage nicht.
Das klarer, ist bitter.
Klarer Fall. Versuch es noch einmal. Ja, und beim dritten Mal kommt dann nicht nur ein Segen, sondern eine Verheißung auf einen guten, einen wunderbaren König, der aus diesem Volk kommen wird. Der so anders ist als alle diese korrupten und unfähigen und geldgierigen und kriegstreiberischen, von denen die Zuhörenden eben schon genug haben. Bileam sagt, ich sehe seinen Stern aufgehen. Noch nicht jetzt, aber er wird kommen. Ein wunderbarer Herrscher, der Frieden bringen wird. Dann reitet er wohl wieder nach Hause auf seiner treuen Eselin, die um einiges klüger war als er. Die Gage hat er wohl nicht bekommen. Diese Geschichte wurde dann von Generation zu Generation weitererzählt, wahrscheinlich immer dann, wenn das mit den Königen besonders schlimm war. Jahrhunderte später hat dann ein Mann namens Matthäus sich hingesetzt und begonnen, die Geschichte von Jesus, dem Christus, dem Friedensfürst, aufzuschreiben, die wir heute das Matthäusevangelium nennen. Und er hat sich überlegt, wie sage ich es in aller Kürze, dass Jesus der König ist, auf den schon alle warten.
Das ist jetzt wirklich spannend.
Und da ist ihm die Fabel von Bileam eingefallen und seiner sprechenden Eselin. Und er hat gewusst, dass seine Leserinnen und Leser diese Geschichte von Kindheit auf kennen. Und was hat er gemacht? Er hat sozusagen ein Schlüsselwort verwendet aus der Bileam-Geschichte. Welches?
Frieden.
Frieden? Aber wenn du an die Verheißung des Bileam denkst, welches Wort ist das Schlüsselwort, das dann auch im Matthäus-Evangelium vorkommt?
Jetzt muss ich mal tief nachdenken. Segen?
Er sagt, ich sehe einen Stern aufgehen. Noch nicht jetzt, aber er wird kommen.
Stern.
Der Stern.
Der Stern.
Genau. Und darum lesen wir dann im Matthäusevangelium, dass die Weisen aus dem Morgenland, hier klingelt es wieder, ja, einem Stern nachfolgen, von dem sie meinen, dass er das Zeichen für einen neuen König ist. Sozusagen für Jesus Christ Superstar, wie wir aus dem Musical kennen. Die Fabel von Bilian kannst du nachlesen im 4. Buch Mose. Sie beginnt im 22. Kapitel über 3 Kapitel. Sie ist sehr lang. Und wie Matthäus sie verwendet hat, findest du in seinem Evangelium im 2. Kapitel.
Ich finde also zwei Dinge jetzt ganz besonders spannend und berührend an dem, was du erzählt hast. Das eine ist eben die Verbindung dieser alten, uralten Fabel mit dann der Geschichte von Jesus, wie der Matthäus das macht. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass da bei den Menschen was angeklungen ist. Aber das andere finde ich auch noch interessant, dass man in früheren Zeiten Segen und Fluch so eine große Bedeutung zugemessen hat. Und ich glaube, das tun Menschen heute auch noch, mehr als uns normalerweise bewusst ist. Ich kann mich erinnern, dass einmal jemand, also dass ich einer Szene beigewohnt habe, wo jemand jemanden anderen verflucht hat und dem ist es wirklich, wirklich, wirklich schlecht gegangen
danach. Das ist ja furchtbar. Wieso tut man das?
Ja, das war in dem Fall, es war ein Bettler auf der Straße, der nichts gekriegt hat und der hat den Vorübergehenden verflucht, aber dem ist es wirklich schlecht gegangen. Ja. Und umgekehrt glaube ich, dass viele Menschen heutzutage einen Gottesdienst besuchen. Also ich sage es anders, ich kenne jemanden, der ist fast taub, der hört fast nichts mehr, versteht nichts von der Predigt. Er sagt aber, ich gehe trotzdem in die Kirche, weil ich mir den Segen am Sonntag holen komme.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Und das Segnen von Menschen ist ja überhaupt etwas, was wir in der Kirche, was zu unserem Grundauftrag gehört.
Ja, ja.
Und ja, das mit dem Verfluchen ist natürlich furchtbar. Und eigentlich sagt diese Geschichte, Gott segnet, aber Gott flucht nicht.
Ja.
Gott gibt nicht den Auftrag zum Fluchen, sondern gibt den Auftrag zum Segnen.
Das ist ganz entscheidend und wichtig.
Genau. Ja. Also auch für heute.
Auch für heute, ja. Und wie du sagst, auch Menschen, die jetzt gar nicht kirchlich sind, denen bedeutet Segen oft sehr, sehr viel.
Darum wollen auch viele in der Kirche ihre Ehe mit einem Segen beginnen.
Zum Beispiel, ja.
Auch wenn sie sonst nicht kommen.
Ja.
Ja. Ja, und die sprechende Eselin, jetzt noch schnell zu deinem Hund. Was sagt dein Hund, wenn er sich so benimmt?
Ja, der freut sich nicht, also schlagen tue ich meinen Hund nicht. Aber
das ist gut so. Ja,
aber es ist auch ein Hundemädchen. Ich ziehe sie halt dann gewaltsam dorthin, wo ich sie haben möchte. Und da protestiert sie schon. Sie ist dann bestechlich durch Leckerlis.
Aha, okay.
Das ist dann der letzte Ausweg.
Das ist anders als die Eselin in dieser Fabel.
Genau, die war nicht bestechlich.
Genau.